Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vinyl und Wein. Mein Name ist Boris Rogosch und wir melden uns aus dem Weinraum des Grill Royal in Hamburg. Und unser Gast, das ist kein geringerer als der Gentleman unter den DJs, Moose T. Musikproduzent mit internationalem Renommee, dessen Arbeiten Weltruhm erlangten. Mit Welthits wie Horny oder Sexbomb, die bis heute nachwirken. Offen und reflektiert spricht er über seinen Weg von den ersten musikalischen Schritten in einer Rockband, über die Jahre als DJ bis hin zur konzentrierten Arbeit im Studio und zur Zusammenarbeit mit Weltstars, die sich so manchmal aus dem Nichts ganz plötzlich bei ihm melden. Mit dabei ist auch wieder Jonas Hauke, unser Sommelier, und er stellt eine Reihe ausgesuchter, spannender Weine vor. Und ob diese Auswahl dem persönlichen Vorlieben von Moose T, der eine klare Leidenschaft für italienische Rotweine hat, entspricht, das zeigt sich im Verlauf des Gespräches. Musikalisch begleiten uns David Bowie, Randy Crawford, Donny Hathaway, Madonna und einige andere. Und das Schöne ist, Moose T hat zu all diesen Künstlern und Stücken eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Ein Gespräch über Musik und Genuss, über Netzwerke und günstige Fügungen, die entstehen, wenn Erfahrung auf Offenheit trifft. Und über das, was der Gentleman unter den DJs als nächstes vorhat. Ich kann nur sagen, viel Spaß mit einem bestens aufgelegten Moose T. Aber vorher gibt's noch ein kleines bisschen Werbung. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Wer schon mal im Stammhaus von Feinkost Käfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller beeindruckt mit auserlesenen Weinen und Spiritosen, darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkostkäfer Online-Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter www.feinkost-käfer.de. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum.
Noch nie gehört die Nummer.
Na, neu? Aber ihr hört es schon. Moose T ist im Weinraum vom Grill Royal.
Geile Atmo.
Wir fühlen uns hier auch sehr wohl. Glaub und wir ich. Haben auch schon ganz viele Verbindungen zwischen Musik und Wein schaffen können. Was ist so die Analogie für dich zwischen Wein und Musik? So.
Gehört, also Kulinarik und Musik oder Kunst im Allgemeinen gehört immer zusammen. Also für mich ist es im Prinzip, ich will nicht sagen eine Geheimwaffe, gerade wenn man mit Künstlern das erste Mal arbeitet. Wir haben in Hannover jetzt auch seit der Expo, also genau 25-jähriges dieses Jahr gefeiert, eine wunderschöne Immobilie, der ehemalig belgische Pavillon, wo unten die Studios sind und dann eine Etage höher so Management und Plattenfirmen und ganz oben ein Rooftop-Restaurant. Wenn ich jemanden noch nicht so gut kenne, wird der erstmal in dieses Restaurant verfrachtet und dann wird nicht abgefüllt, aber man redet, man trinkt ein Glas, man isst was und auf einmal hast du eine ganz andere Ebene. Ja,
das war sein Stichwort. Jonas ist heute auch wieder mit dabei und hat uns auch schon was ins Glas gefüllt.
Ja, klar, wir haben einen DJ im Haus, es gibt Champagner.
Yeah.
Ich weiß gar nicht, kannst du mal später erzählen, ob es ein Klischee ist oder ob es stimmt. Ich erinnere mich noch damals, als wir früher viel gefeiert haben, selber ein paar Partys veranstaltet. gab es so einige DJs, die gerne Champagner haben wollten.
Man muss dazu sagen, es ist natürlich so, die ganzen Rock'n'Roller, die trinken ja alles irgendwie und Shots und hast du nicht gesehen. Bei Champagner, das ist ja tatsächlich, wenn man sich übertreibt, hat es ja eine sehr, sehr motivierende
Fantastisches
Wirkung.
Fantastisches Rauschgetränk.
Also insofern ist es schon okay, wenn man da so ein, zwei Gläschen mal nimmt. Aber so Flaschen hagelt bei mir nicht.
Kann noch kommen.
Bei uns gibt es in kleinen Dosen.
Genau, bei uns in ganz kleinen Dosen heute. Schön, dass du da bist. Wir können einmal anstoßen.
Danke für die Einladung. Zin.
Herzlich willkommen. Wir starten mit was schön Klassischem aus dem Hause Röderer. Louis Röderer, relativ bekanntes Haus. Die Top-Cuvée Kristall kennt man, glaube ich, ganz gut. Das ist jetzt die Kollektion 244. Das ist der dritte Release. Hat angefangen 2021 mit dem 42er. Hat die Haus-Cuvée abgelöst. Die Grundidee ist hier, das ist 2019er Basis-Champagner, mit aber dann Jahrgangsverschnitten, also Stillweinen aus 2012, 13, 14, 15, 16, 17 und 18. Das heißt, du hast sehr viel Struktur, viel mehr Tiefe. Du hast auf der einen Seite schon noch diese Frische, dieses leicht hefig, briochig, verspielte, aber hinten raus bisschen mehr Rücken, bisschen mehr Muskel und Struktur. Oft finde ich sie ja unterm Tisch, das ist natürlich schon ein großes Haus, die machen 3 Millionen Flaschen im Jahr, ist aber eines der letzten unabhängigen Champagnerhäuser im Familienbesitz, 7. Generation, gegründet 76.
Arbeiten die auch mit so Barrique-Geschichten?
Das ist alles im Holz ausgebaut.
Das ist alles Holz,
genau.
Ne?
Was man ja oft gar nicht so auf dem Kopf hat, Barrique ist ja nur eine Größe. Mhm. Also das Barrique ist ja das 225 Liter Fass, in Bordeauxen 228 Liter. Aber das ist alles Holz, die Stillweine, also Großteil in Holz, Teil in Stahltanks. Die ganzen großen Champagnerhäuser spielen da sehr. Ne? Also es sind kleine Fässer, große Fässer, neue Fässer, ältere Fässer, dass du am Ende des Tages einen sehr harmonischen Blend zusammenkriegst. Ne? Weil du willst natürlich nicht, dass der Wein nur vom Holz überlagert ist, aber du willst halt schon
ist eine Kunst,
diese Laktik,
ne?
Haben.
Das nicht, genau.
Es ist mega. Ja, also definitiv. Am Ende kannst du es haben, dass da bis zu 50 verschiedene Weine verblendet werden, 50
Wahnsinn.
Stillweine. Das ist gerade in der Champagne, die Kellermeisterin, Kellermeister, die haben es schon raus.
Wahnsinn.
Wie lange war der jetzt?
Das liegt am Ende des Tages knappe 5 Jahre.
5 Jahre.
Ne? Also
okay,
teils
schon,
im Holz, teils im
Pflicht sind,
Stahl.
Wie viel?
15 Monate sind verpflichtend, damit es sich Champagne nennen darf. Wir sind wir drüber. Ne? Also 15 Monate ist dann, das ist
weit drüber.
Ganz klein und ganz Baby. Man merkt hier, glaube ich, so ein bisschen.
Und auch alles nur dann in der Champagne quasi.
Absolut.
Das
klar.
Muss, okay.
Schöner Start.
Finde ich auch.
Find ich auch.
Schöner
Passt
Start.
Kann so weitergehen.
Ja. Schöner Start auch mit Horny. Damit ging nicht alles los, aber das war dann so.
Die Künstlerkarriere, ja.
Die Künstlerkarriere,
tatsächlich. Das war, weil als Produzent war ich ja vorher schon tätig und deswegen auch die Stücke, die ich so ein bisschen ausgewählt habe, zeigen so eine ganz kleine Reise von mir. Aber, oder zumindest einige der Titel. Aber Horny tatsächlich, schwuppsiwupps, bist du auf einmal Künstler, weil du so einen Hit hast.
Wolltest du das? Oder?
Hey, also was heißt, ich wusste es ja gar nicht, dass es das gibt so in meinem Leben.
Ja.
Ne? Auf einmal machst du das und dann damals noch, die Älteren werden es kennen, Viva und MTV.
Ja.
Und dann wirst du auf einmal angeguckt und du sagst, was gucken die Leute dich denn an? Also ganz komisch und da war ich ja schon, glaube ich, schon fast 31. Und ganz komisches Gefühl und dann, aber wie es dann immer so ist, jetzt hast du dann einen so einen Hit, jetzt machst du, weil du jetzt auf einmal Künstler bist, musst du eine Platte machen. Und damals mit meinem damaligen Vertrieb, der dann auch sagte, Plattenfirma war immer meine, Peppermint Jam, dachte so, jetzt machen wir, das war so ein Brett. Jetzt machen wir noch mal so ein Album mit 13 Hornies am besten.
Ja.
Ja, und ich habe natürlich, weil ich so drauf bin, habe ich gesagt, ich probiere das und habe das Ergebnis nie jemandem vorgespielt. Weil ich gesagt habe, ich habe mich geschämt, habe gesagt, du kannst dich nicht selber jetzt 13 Mal kopieren, habe dann eher so tatsächlich ein bisschen revolutionär gesagt, es gibt eine Platte, die kriegt ihr oder die machen wir zusammen, aber eine Funk and Jazz Platte. Also was ganz anderes vom Sound. Und da habe ich dann auch Horny in der Jazz-Version und auch Sexbomb dann auch in so einer Swing-Version drauf gehabt. Und das war dann so mein Ding zu sagen, guck mal, noch eine Facette, vermarktbar, schwierig. Also es ist gut gelaufen, aber jetzt nicht so, weil die Leute sagen, oh, Horny kenne ich und jetzt mache ich das. Also ein bisschen immer gucken, dass man die Leute überrascht.
Du hattest das nicht geplant. Ich will jetzt auch als Künstler ganz nach vorne, sondern wie würdest du dich bezeichnen? Bist du Produzent, DJ? Was sagt man? Wie spricht man dich an?
Am besten Herr Senator.
Ich hätte ja so gesagt, der Gentleman unter den DJs.
Ja, vielen Dank. Nee, tatsächlich Musikproduzent, weil das wunderbare Dach ist zwischen diesen ganzen tollen einzelnen Tätigkeiten, die ich so habe. Du bist dann DJ, du bist Songwriter, du bist Produzent, bist aber auch Geschäftsmann, bist Podcaster.
Genau.
Also das macht alles Spaß und Musikproduzent, das deckt es eigentlich ganz gut ab. Und das habe ich immer gemacht und auf einmal hast du auch diese Facette noch des Künstlers. Und das Lustige ist, es ist ja heute gelernt, dass ein DJ, wenn er Platten rausbringt, ist das komplett legitim, auch wenn er da selber nicht singt. Das war, als ich das damals gemacht habe, war das nicht einfach. Also gerade mit meiner zweiten Platte, wo ich dann im Prinzip mit Andrew Roachford, mit der Emma, da war ich dann damals bei Stefan Raab mit 3-4 verschiedenen Platten, immer mit einem anderen Sänger. Und Leute haben gesagt, ja, ist geil, alles super, aber wie muss G? Und der singt doch das gar nicht.
Das musste erst mal verstanden werden.
Und das ist komplett jetzt natürlich verstanden.
Pionierarbeit.
Einer der Pioniere.
Einer muss es ja machen.
Ja, genau.
Einer muss es ja machen. Du darfst natürlich auch nur noch die Musik ansagen.
Mega.
Hab ich mir so gewünscht.
Ja. Randy Crawford mit einer ganz tollen Coverversion, die ich produzieren durfte. Das Original ist von Rolls Royce. Ja. Und hier in einer wunderschönen Version, wie ihr gleich hören werdet. Wishing on a Star, Randy Crawford.
Von wann ist das?
97. Genau.
I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. And I wish on all the
Sehr schön.
Was für eine Stimme, ne?
Hat schöne Stimme, toll, hört man ja auch immer raus.
Ja.
Und die hat aber auch so einen richtigen Zug, die Nummer.
Genau, das war auch tatsächlich mit Absicht. Und das ist ehrlich gesagt ein ganz schöner Einstieg in unsere Runde heute, weil das ist im Prinzip eine hamburger-hannoveranische Koproduktion. Also bei Warner erschienen und für Warner habe ich die Platte produziert, aber alles komplett in Hannover mit meinem Kollegen Jens Krause damals. Wir haben uns die Platte geteilt, also er hat die Hälfte der Titel gemacht, 6, ich habe die anderen 6 gemacht. Und das war für uns so ein, also natürlich ein Ritterschlag. Ich bin natürlich Fan von Randy sowieso irgendwie gewesen, Crusaders und One Day I Fly Away, wunderbar. Und dann hast du halt irgendwann so einen Weltstar in Hannover und ich wusste natürlich, die ist eher jazzig, soulig. Hab dann aber auch gesagt, Mensch, lass doch mal gucken, dass wir eine ganz wertige Abtempo discoide Soul-Produktion machen. Und dann haben wir uns tatsächlich für die Coverversion von Wishing on a Star entschieden und das haben wir in Hannover aufgenommen, die Vocals, also die Stimme. Und ich hatte zu der Zeit, also vielleicht habt ihr es hier gehört, ganz wunderbares Vibraphon hinten in der Produktion drin und auch Geigen. Ich habe in der Zeit in Hannover Vincent Montagna Jr. gehabt. Der ist mir bei der Platte und bei der Bootsy Collins Produktion quasi, hat der mir ein paar Sachen mit arrangiert, ist eigentlich der Cell-Soul-Arrangeur schlechthin gewesen. Leider schon verstorben. Und wir haben in Hannover an den Sachen gearbeitet und dann meinte ich aber, Mensch, zum Aufnehmen gerne in Philadelphia.
Okay.
Und Warner Brothers, die haben den Check geschrieben, dann habe ich gesagt, los geht's, ab Klein Musti in Philadelphia. Dann haben wir da die Geigen aufgenommen, also richtig gut. Ich glaube, über die Hälfte des Orchesters waren Frank Sinatra-Leute, richtig cool. Und dann läuft das alles und ich glaube, es war nicht bei der Nummer, aber ich habe so 5-6 Nummern mit ihm, wie gesagt, geigenmäßig aufgenommen. Und dann irgendwann, ich sage jetzt mal 3-4 Uhr nachmittags irgendwie, mitten im Song, hören die ganzen Musiker auf zu spielen. Und fangen an einzupacken.
Aha.
Ich so, wie? Ist die Nummer doch noch gar nicht fertig? Ja. Und Vincent, ja, ist jetzt, du hast ja nur so viele Stunden gebucht und die sind jetzt fertig. So, Gewerkschaft und Ding. Ich kann das ja gar nicht alles. Ich war wirklich, das war meine erste große ausländische Produktion quasi. Ich weiß nicht, ob ich da geheult habe oder sowas. Ich war am Ende. Und Vincent, Gott sei Dank, der Arrangeur, war neben mir. Der meinte aber auch, du, nothing I can do. Und das war nicht mit so Handy, ich rufe mal kurz jemanden in Deutschland an, der nochmal irgendwie einen Check freigibt. Und lange hin und her mit dem Orchestervorstand und dann hat Vincent gesagt, pass mal auf, ich bürge für den Jungen, der stellt sicher, dass eure Überstunden bezahlt werden, spielt die Nummer bitte nochmal ein. Also viel Erfahrung gesammelt.
Ja, und Feierabend. Aber solche Sachen muss man ja auch erleben, ne?
Musste machen, das ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen irgendwie und letztendlich ist es auch Arbeit, aber natürlich eine schöne Arbeit.
Wer war denn der erste große Star, mit dem du zusammengearbeitet hast?
Der erste große, also lustigerweise, also die klar gibt's dann so die Bootsy Collins und die Randy Crawfords und so weiter und so fort, aber ich habe ja tatsächlich aus Liebe zur Musik eigentlich, weil das für mich wie so ein Lego-Baukasten, ich habe ja irgendwann mit Remix Nixon angefangen. Ja. Anfang der 90er, dann ist das so ein Boom geworden. Genau. Dann konnte ich auf dieser Welle natürlich auch ein bisschen mitschwimmen und habe dann da 98 auch meine Grammy-Nominierung erfahren als erster Remixer. Das war das erste Mal, dass diese Kategorie überhaupt ausgelobt wurde. Das war eine ganz tolle Erfahrung und habe aber die ersten Remixe, habe ich eigentlich für so Soul- und Reggae-Artists gemacht. Also wenn du mich nach dem ersten großen Star fragst, ich glaube, das war Shabba Ranks.
Und wie bist du dazu gekommen? Hat man dich angerufen?
Nee, also wie gesagt, bei Randy hat man mich dann irgendwann angerufen und das war alles, wie gesagt,
da hattest du schon Namen, aber davor, so die ganz frühen.
Genau, in der Szene und irgendwie ist es dann natürlich so, wir reden über Hannover, eigentlich so Rock City und in dem Studio, in dem ich damals gearbeitet habe, kam dann schon so, also Fury in the Slaughterhouse und Terry Hoax, damals so ein bisschen diese nationalen Helden irgendwie, aber es gab eine Plattenfirma SPV, die gibt es tatsächlich immer noch und die haben dann tatsächlich neben dem ganzen Rock, den die vertrieben haben mit Motorhead und keine Ahnung, was haben die auch so eine kleine, coole, groovige Abteilung gehabt irgendwie. Ja. Und da hast du gesagt, hier hast du mal Bock, willst du dich mal probieren irgendwie. Und das ging mir super von der Hand und habe dann auch immer geguckt beim Remixen, nicht nur stupide einen Beat runterlegen, sondern schon gucken, Rearrangement, neue Harmonien, irgendwas, was im Club, aber vielleicht auch im Radio läuft und so. Das war so ein bisschen mein Ansatz.
Aber da warst du wie alt ungefähr?
Anfang, Mitte 20, sag mal so 24, 23, 24 ging es so ein bisschen los mit dem ganzen Kram. Und vorher schon so in Bands gespielt, also es war so ein bisschen.
Und aufgelegt hast du auch?
Irgendwann, also ich war tatsächlich eher Mucker.
Ach so, zuerst, warst du eher Mucker?
Und das Auflegen kam irgendwann als Student, so nach dem Motto, du hast doch eine schöne Plattensammlung, willst du 100 Mark am, oder noch nicht mal, 50 Mark am Abend verdienen.
Ich habe das nämlich auch mal gemacht, bei mir lief es nicht ganz so gut. Okay. Ich musste dann zur Plattenfirma.
Ja, du spielst ja für Alkohol, du legst ja für Alkohol auf, ne? Die muss man gar nicht bezahlen.
Du bist ein super Stichwortgeber.
Gute Überleitung. Aber gar nicht so verkehrt, weil tatsächlich das nächste hat Boris mitgebracht.
Okay.
Du darfst natürlich auch gerne was dazu erzählen. Wir sind in Südtirol, das Weingut Baron Longo. Unglaublich spannender Betrieb. Ich habe selber relativ viel bei mir auf der Karte im Restaurant und umso lustiger, dass du jetzt selber gerade da warst. Ist ein reiner Sauvignon Blanc. Ich glaube, Sauvignon Blanc als Rebsorte hat's, ich sag mal, unter uns Sommeliers ist es gar nicht so oft sehr leicht, weil sehr viel Aromatik oft mitspielt. Ne? Und gerade Sauvignon aus Neuseeland und sowas, was oft so sehr blumig und kitschig und parfümiert daherkommt, ist da das komplette Gegenteil des Spiels. Ne? Wir sind hier so bei 400 bis 1050 Meter Höhenlage, Steilhänge, super mineralische Weine, halt auch eben so ein bisschen Uplift und frisch und knackig und viel kühler, karger, als man sonst kennt.
Ich durfte an diesem Steilhang stehen.
Also du hast die Kiste persönlich von da aus Hamburg.
Ich habe den mitgebracht, genau. Ich stand in 1050 Meter Höhe am Steilhang und dachte, oh Gott, wie willst du hier arbeiten? Und habe mich aber verpflichtet, nächstes Jahr zur Weinlese zu kommen.
Kommst du hin?
Ja. Hat mich wirklich beeindruckt, ist kurz vor der italienisch-deutschen Sprachgrenze in Neumarkt, 3 Kilometer weiter wird nur noch Italienisch gesprochen. Da steht eben dieses Weingut, biodynamisch, wird dort angebaut.
Ja, spannendes Thema. Südtirol, halt, was Boris ja schon richtig angesprochen hatte, war früher wahnsinnig viel Genossenschaft. Das heißt, alle Betriebe haben quasi für die Genossenschaft produziert. Man hat nur die Trauben verkauft, beziehungsweise die Stillweine verkauft und dann wird abgefüllt. Das hat man immer noch in einigen Anbaugebieten der Welt. Und in Südtirol haben sie es irgendwann sehr gut verstanden und sind umgeswitcht. Früher waren es knapp 70% Rotwein, inzwischen sind es 60-70% Weißwein.
Aber hier steht ja auch immer noch Prodotto in Italia, ne?
Ja, also klar. Im Prinzip, also man hat schon immer noch so ein bisschen diesen Bezug dazu. Was natürlich ganz cool ist, also ich meine, Klimawandel ist eigentlich für niemanden wirklich gut, aber hier ist es eine Region, die das Thema sehr gut umgesetzt hat, ne? Weil man halt in die Höhe geht, auf Rebsorten wie Weißburgunder oder Tellana oder Sauvignon geht, also alles so Sachen, die gut mit Kühle umgehen können, aber auch ganz gut mit Wärme umgehen können. Gut mitgebracht. Ist das was du trinkst?
Ja,
wo fühlst du dich wohl in der Weinwelt?
Eigentlich überall und natürlich weiß ich, dass jede Region und jedes Land super Wein hat. Ich bin schon so der Italiener, muss man sagen.
Ja.
Muss man sagen.
Völlig in Ordnung,
ja.
Einen haben wir noch.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wir gehen auch nochmal ins Nachbarland, genau.
Ja. Genau. Aber auch zum Beispiel so Friul und so. Es gibt mega Wein aus der Region, gerade da Südtirol, super.
Ja, sehr, sehr vielseitige Region. Ja. Ne? Das muss man natürlich schon sagen, dass sehr viele Kleinbetriebe, die sich sehr gut durchgesetzt haben über die Zeit und inzwischen wirklich sehr solide Qualitäten erzeugen.
Ich kann es auch nur empfehlen, dort mal vorbeizuschauen, wenn ihr in Südtirol seid. In Neumarkt kann man eine kleine Verkostung machen. In einem Palazzo von, ich glaube, aus dem 16. Jahrhundert ist der. Sehr schön renoviert und dort wird dann eben die Weinverköstigung gemacht. Ich glaube, die haben im Moment 8 verschiedene Weine. Durfte ich alle probieren. Wahnsinn. Den haben wir mitgebracht. Genau. Also der ist schon mal abgehakt. Ist super. Durchgekommen.
Super.
Check.
Da freue ich mich, weil, wenn ich mal einen vorschlage, dass. Aber er hat ihn auch auf der Karte bei sich.
Und geladen. Der ist auch bezahlbar wahrscheinlich, ne?
Ja,
der
kostet, da bist du so ein Endverbraucher 15 Euro ungefähr.
Okay, gut. Also ja, perfekt, oder?
Daily Wine.
Ja, super.
Das kann man gut machen.
Mega.
Weißt du noch, wann du das erste Mal bewusst Wein getrunken hast und gesagt hast, so, oh, das ist ja ganz
boah, sehr gute gutes Frage. Zeug. Weißt du was, Boris? Das ist bei mir, glaube ich, das war irgendwann auch so ein Aha-Erlebnis. Also ich bin, also erste Tasse Kaffee hat komisch geschmeckt. Ich glaube, der erste Wein war auch komisch. Und wann es irgendwann so war, wahrscheinlich, wo du gesagt hast, okay, den Leuten vertraust du, die sagen, ey, wir haben jetzt ein schönes Dinner, hier hast du mal einen Wein und dann lässt du dich irgendwann drauf ein. Aber so dieser Moment weiß ich nicht. Also im Club war es, glaube ich, nicht.
Nee. So, wir waren aber dabei, du warst eigentlich Mucker. Eigentlich Mucker. Welches Instrument?
Keyboard tatsächlich.
Natürlich,
genau. Kurz Orgel gelernt. Das hat mein Vater mir quasi nahegelegt. Willst du Orgel oder Piano? Ich habe mich für Orgel entschieden mit 14, glaube ich, weil du als junger Mensch willst ein bisschen mehr drehen, als jetzt nur irgendwie, das gab so ein paar Knöpfe.
Ja, aber mit Kopfhörern, dass die anderen das nicht hören?
Oder? Am Anfang nicht. Das war so eine Sechserklasse. Das war wie so eine, also die Schule nach der Schule. Das hat mich natürlich irgendwann genervt. Und dann bin ich wieder zu Vater und habe gesagt, Vater, super, aber jetzt, wie sieht's aus? Hast du Bock, mir so ein Keyboard zu sponsern? Das habe ich immer noch, mein JX3P von Roland. Und dann habe ich angefangen, zu Hause Sachen zu machen und ich hatte ja auch noch lange Haare, relativ bis 98 tatsächlich. Und dann habe ich irgendwie mit meinem Keyboard in Rockbands gespielt. Also ich war immer so der the nice Alien irgendwie und habe das dann irgendwie etabliert. Und fast forward, ich habe kurz meine Grammy-Nominierung erklärt. Mein Vater hat mich zwar zu diesem Musikinstrument gebracht, hat es aber gehasst in dem Moment, als er wusste, es wird professionell bei mir.
Oh.
Also das ist kein echter Job, bla bla bla, wir kennen's, damals zumindest. Und fast forward, 1998 Grammy-Nominierung, er kriegt von unserem Oberbürgermeister, nicht ich, sondern er kriegt von unserem Oberbürgermeister ein Gratulationsschreiben. Und da steht er mit Tränen vor den Augen vor mir und sagt, mein Sohn, ich wusste nicht, was du da machst.
Ja.
Ne? Also so ein typisches Elternding.
Ja.
Weißt nicht, was die Kiddies machen.
Was hatte er denn vorgesehen?
Mediziner.
Mediziner.
Mediziner. Und wäre das auch alles so nach Plan gegangen mit nicht Kniebrechen beim Sport und so, wäre ich vielleicht jetzt Herr Dr. Musti, keine Ahnung. Der netteste Kinderarzt.
Dr. Dieter. Der netteste Kinderarzt. Genau. Ja, aber es sollte halt so kommen.
Gott sei Dank.
Hast dich auch nie beschwert, nee, wahrscheinlich.
Gott sei Dank. Also alles so, wie es sein sollte.
Du hast dann eher später aufgelegt. Guck mal, ich hätte jetzt immer gedacht, du hättest sofort aufgelegt. Ja, du wärst
das
so
kam, einer. Kam tatsächlich später. Es war wirklich so, hast du eine Plattensammlung, hier hast du einen Club und du hast ein Gefühl, willst mal probieren. Es ging auch sofort. Wir haben alles Vinyl. Und auch mit dem Mixen, es war sofort da. Also es ging, da musste ich nicht groß irgendwie mich anstrengen. Und dann habe ich auch das Glück gehabt, in einem ganz geilen Club in Hannover, das war die kleinste Diskothek Deutschlands, Casablanca. Bodo, der Betreiber, der hat nie Socken angehabt, egal im Winter, im Dings und so. Geiler Typ, also mega stylisch und härteste Tür natürlich. Und das war immer so, wenn Wetten, dass in Hannover war, immer Gottschalk da, Grace Jones und so. Also solche Gäste haben wir da gehabt, aber mit dem coolen Publikum. Und mein Arbeitsplatz war im Prinzip auf dieser, der Club, da passten 60 Leute rein. Mitten auf der Tanzfläche war im Prinzip auch der DJ, aber mit dem Rücken zu den Leuten. Also ich habe hier die Wand gehabt mit meinen Plattenspielern und war quasi, hinter mir haben sie getanzt. Und wenn es dann abging, haben sie mich quasi in meinen Arbeitsplatz so gedrückt und so. Das war abgefahren, aber da eignest du dir dann auch so eine Hornhaut an irgendwie.
Ja.
Und musikalisch, was man sagen muss, natürlich auch die ersten so Haussachen, aber von Gary Moore, Still Got the Blues, über Soul to Soul, über, also alles, also da habe ich mir, glaube ich, so diese Musiksozialisation in der ganzen Bandbreite angeeignet.
Wie bist du denn ganz früh sozialisiert worden? Gibt's auch die erste Platte noch?
Erste Platte gibt's, aber das ist eine ganz interessante Frage. Also Horny haben wir ja gerade gehabt, war mein erster großer Hit. Mein zweiter, eigentlich noch größerer Erfolg, mein größter bislang, Sexbomb mit Tom Jones. Und bei mir zu Hause, mein Vater, türkische Musik gehört, meine Mutter nur Tom Jones. Ich habe beides gehasst. Ich hab's gehasst.
Ich freue mich gerade so, weil diese Parallelen. Meine Mutter beim Kochen. Why,
ja, why
Delilah. Okay, ja, ganz best. Ja, Green, Green Grass of Home. Und bei uns lief Tom Jones und Hildegard Knef.
Ja.
Im Wechsel.
Die ja, glaube ich, dieses Jahr 100 geworden wäre. Und wie es immer so ist, natürlich wächst du damit aus und irgendwas macht das ja wahrscheinlich mit dir. Obwohl ich da natürlich als als junger Mann, der eher erstmal Rock gehört hat, dann irgendwann schwarze Musik für sich entdeckt hat, also geile Stimmen, Soul, Funk, Blues, alles. Der fand es dann natürlich erstmal uncool, aber das hat natürlich unterbewusst, vielleicht bin ich deswegen auch so in meiner Produktionsart, weil ich diese Infiltration quasi gehabt habe von wirklich orientalischen Klängen teilweise, ja, bis zu Tom Jones, geilste Stimme der Welt. Und das auch so ein bisschen, ich habe ja, muss dann irgendwann sagen, also eins meiner Lebensmottos ist never say never. Weil du weißt es nicht. Dann sagst du irgendwie, nee, und mit Tom Jones, keine Ahnung, Stimme. Und dann stehst du mit dem irgendeinem Studio. Und sagst du, Alter, was für ein geiler Typ und was, der beste Sänger, mit dem ich hier arbeiten durfte. Das Schöne ist natürlich, bist du, klar, wir haben gerade Randy Crawford gehabt. Da ich habe die Platten ja selber gekauft. Dann stehst du mit denen da. Wow, ich habe ja von Tom Jones damals keine Platte gekauft. Kannte irgendwann die Sachen, kannst aber von meiner Mutter. Jetzt erzähle ich meiner Mutter, Mom, ich fliege morgen nach London zu Tom Jones. Sie ist durchgedreht. Die ist durchgedreht. Und wir haben auch irgendwann, da gab es ja den Echo noch und der war auch zu der Zeit, glaube ich, im HCC hier, in, oder im CCH. CCH. Genau, da habe ich mit Tom Jones das erste Mal auch diese Nummer performt und wir haben im Anschluss, haben wir ein Essen gemacht drüben im, das hieß noch Doc Cheng.
Ach, und ja, im Vierjahreszeiten. Jetzt Nicky Nine, genau.
Genau, Tom Jones, sein Sohn Mark, sein Manager, meine Mama und ich. Und es gibt ein Foto von Tom und meiner Mama, das hängt bei ihr im Wohnzimmer. Ich bin der beste Sohn aller Zeiten.
Ja, siehst du?
Genau, also für sie alles
geschafft. Es ist ja doch was aus dir geworden. Wirklich. Haben wir jetzt wieder
aber schön, dass beide Eltern das dann verstanden haben irgendwann.
Ja, total. Aber wie gesagt, und Tom, der hat ja damals, also der hat ja auch seine Fernsehsendungen gehabt und so, das lief bei uns alles hoch und runter. Was für ein Gentleman. Bester Entertainer und auch ein Connoisseur, was, also ich war ja mit ihm da und natürlich ist er ein paar Grad älter als ich, aber der kennt sich auch mit Temporary Music aus. Der weiß genau, was abgeht gerade.
Ja, und es war ein Mega-Hit.
Ja, Wahnsinn.
Und immer noch.
Immer noch tatsächlich, ja. Also ich glaube, physisch war es einer seiner größten Hits. Ich glaube, so It's Not Unusual und Sexbomb geben sich immer so die Klinke in die Hand.
Na ja.
Ja, also stolz.
Ja, ein Weltwerk.
Toi, toi, toi.
Aber Horny und Sexbomb, wenn man die beiden so in Kombination nennt, dann ist da ja schon eine Richtung zu erkennen.
Ja, wahrscheinlich. Aber letztendlich sind es ja moderne, also Sexbomb natürlich auch wegen Tom Jones, weil für uns ist ein Sexsymbol.
Ja.
Ne, wir haben natürlich ein bisschen immer mit diesen fliegenden Slips und so, damit haben wir so ein bisschen gespielt, gedanklich. Aber letztendlich sind es Liebeslieder. Ja, und da, Liebe geht immer. Liebe in der Kultur, immer. In der Musik.
Und was haben wir jetzt? Haben wir auch Liebe jetzt?
Nee, jetzt haben wir tatsächlich ein bisschen Groove.
Oh.
Jetzt haben wir ein bisschen Groove. Mit einem ganz tollen Kollegen, über den ich gerne was erzähle, nachdem wir die Musik gehört haben, weil da will ich auch auf eine Stelle auch aufmerksam machen in dem Song. Ein großartiger Boogie-Woogie-Pianist, Jules Holland, mit einem Stück Do the Boogie.
Gute Laune.
Ja, ich erzähle euch gleich was über den Gesang da drin. Jules Holland, fantastischer Boogie-Woogie-Pianist, hat viel mit Axel Zwingberger auch zusammengearbeitet, hat aber tatsächlich seinen ersten Ruhm erlangt mit seiner ersten Band Squeeze, falls ihr die noch kennt. Und hat die langlaufendste Musiksendung im Fernsehen auf diesem Planeten. Later with Jules beim BBC. Ja. und hat natürlich, also ich würde gern das Telefonbuch von Jules haben, von Adele. Also es gibt das Gerücht, dass Adele wohl bei ihm vor dem Haus gezeltet hat, bis er sie mal wahrgenommen hat und dann in seine Sendung eingeladen hat. Boah. Aber egal, kennt sie alle. Und dementsprechend auch, weil wir hatten es gerade mit Tom Jones, das ist quasi unser gemeinsamer Freund Jules. Also ne, Tom und ich, wir kennen ihn quasi. Und irgendwann hat der Manager von Jules, der unter anderem auch David Gilmour managt, da hat sich, glaube ich, den Kontakt von Tom geholt und hat mich angerufen und hat gesagt, ey, ich bin in Hamburg, komm rum. Hat, glaube ich, in der Fabrik gespielt.
Ja.
So haben wir uns kennengelernt, richtig cool und sind immer in Kontakt geblieben und sind echt gut befreundet, muss man sagen. Und vor 2 oder 3 Jahren rief er an und meinte, ey, geil und irgendwie I like what you do mit diesen ganzen Leuten in dem Club immer und so. Das ist cool. Hast du Bock, sowas für mein Album zu machen?
Ja.
Habe ich kurz überlegt, habe gesagt, super Jules, was machen wir? Du bist natürlich Boogie, wollen wir mal so eine Dance-Boogie-Version machen? Und dann haben wir dieses Ding gemacht und das, wo ich gerade darauf hinweisen wollte, der Gesang, das war eigentlich ein Demo-Gesang von mir. Also das, was ihr da hört, bin ich. Ah, und ich hatte wieder zu dem Thema Never Say Never, ich habe gesagt, ich werde nie singen. Also auch mit Computertechnik und so, nicht? Aber dann schicke ich ihm dieses Demo von dem Track und habe ich gesagt, hier, vielleicht kann das deine Band so ein bisschen so mit einem geilen Chant irgendwie nachsingen. Meinte, wieso, das klingt doch geil, lass das so. Und dann, ne, also man muss immer aufpassen, was man irgendwie in die Welt rausschiebt, ja, weil ja, letztendlich wird es dann irgendwie verwendet. Aber lasst euch das mal bitte auf dieser Zunge ziehen. Also Klein Musti aus Hannover ist zusammen auf dieser Platte mit Jules Holland, Piano und Friends, Booker T, Tom Jones natürlich, David Gilmour, Yolanda Brown, Lang Lang, der Herbie Hancock, Gregory Porter, Joe Bonamassa, Dr. John, Jamie Cullum, Moses Boy, Rick Wakeman. Also nur Krass. So. Und das ist natürlich so, wo ich dann auch als Musikliebhaber sage, alles richtig.
Nee, also aber wirklich großartig.
Genau, ganz schön und auch ein schönes Projekt tatsächlich auch mit Warner, also auch wieder die Hamburg Connection. Hat Spaß gemacht.
Jules Holland, Pianola, Piano und Friends.
Yes.
Und was für Friends, ja. Aber das ist doch toll. Ich meine, diese großartige Verbindung, die man dann hat. Ne? Also nicht nur, wir haben die Verbindung Musik, sondern ruf den mal an, das ist auch ein cooler Typ.
Genau, und das ist ja eigentlich auf allen Ebenen. Wahrscheinlich kriege ich gleich wieder ein Lob für die Überleitung.
Oh.
Aber man wird ja immer so rumgereicht und man kriegt ja auch Empfehlungen. Sagt man, ey, das ist ein geiler Typ, connecte dich mit dem. Und das ist ja ähnlich auch mit Restaurants, mit Weinbars, wie auch immer, wo man dann sagt, den Leuten, denen man vertraut, wenn die sagen, ey, geh da hin, dann nimmt man das ernst. Und so funktioniert es ja.
Und grüß schön, sag einen schönen Gruß von
ganz
mir.
Genau.
Oder, ganz wichtig.
Oder pass auf, ich melde dich eben an.
Ganz genau.
So, und dann ist natürlich schon mal eine ganz andere Ebene.
Man steigt ein bisschen höher ein.
Klappt mit Jonas super, der macht dann den besten Service.
Geil.
Ja,
geil.
Also macht er sowieso, aber dann nochmal.
Und dann wird es noch VIP. Besser. Ja. Also was man dazu sagen muss, vielleicht mal zur Beleitung. Jetzt hat sich natürlich irgendwie durch Social Media und den ganzen Kram natürlich so eine Sichtweite total verändert irgendwie, ne? Also Mundpropaganda gab's natürlich immer irgendwie schon und sagst, ey, Alter, muss die geile Flasche gehabt am Wochenende, das und das Weingut, ey, kauf das Zeug, das ist mega. Inzwischen hast du natürlich am ganzen Tag auf dem Handy, irgendwie alle sind unterwegs und überall wird gesoffen und gut gegessen.
Aber ja auch Menschen, denen man dann trotzdem...
Ausschließlich, genau, also die man vertraut.
Wenn du weißt, dass ein Influencer oder whatever, wo du sagst, der redet gutes Zeug.
Genau, also das ist so ein bisschen, wenn man sich mal so anschaut, wen man so folgt, in der Regel, bei mir sind das in der Regel... Leute, die gut essen, gut trinken, nicht nur Leute, die irgendwo unterwegs sind, damit sie unterwegs sind. Und jetzt haben wir halt ein Weingut, das in den letzten Jahren wahrscheinlich so einer der Shootingstars im Burgund gewesen ist. Ich weiß nicht, ob du das Burgund magst, aber ich könnte es mir fast vorstellen, weil eigentlich mag ich das Burgund halt echt extrem, extrem stark. Chardonnay, in dem Fall von Pierre Vince Girardon. Und Pierre hat 2017 den ersten Wein gemacht. Sein Vater, Vincent Girardon, extrem berühmter Winzer, hat 2017 das Weingut verkauft, hat aber 4,5 Hektar seiner Top-Lagen, also Merceau, Puligny im Corton, also die wirklichen Filetstücke im Burgund alles behalten und hat das dem Sohn übermacht. Und das ist einer dieser Weine, das ist jetzt seit, weiß nicht, vor 2, 3 Jahren fing das an, auf Instagram hat das jeder, ich sag jetzt mal, geflext, gepostet.
Okay, und das alle, hat also der Sohn verantwortet.
Genau, und das hat der Sohn hat einen irren Trend ausgelöst. Und jetzt wissen wir natürlich alle, dass das Burgund schweinemäßig teuer geworden ist. Und wir sitzen hier in einem Raum voller teurer Flaschen. Und vieles davon ist zu Recht teuer und vieles ist natürlich auch nur Prestige, Name und. Und jetzt haben wir hier was auf dem Tisch, das ist ein reiner Chardonnay, Éclat de Calcaire, also der Glanz des Kalkfelsens übersetzt. Sehr bezahlbar, liegt Endverbraucher.
Gut,
das ist ein Titel. Das ist ein Titel, oder? Endverbraucherin, Endverbraucher vielleicht so um die 30, 35 Euro.
Okay.
Was für einen Burgunder in dieser Qualität wirklich noch sehr moderat ist. Spitzenstoff, mega frisch, sehr modern, ne? Also es geht eher um Dynamik, um Frische, um die Säure, um die Mineralität, ne? Die Weine haben durchaus auch alle Holz gesehen, ich denke, das merkt man auch ganz gut, aber es ist eben nicht das, was viel mit Chardonnay in Verbindung gebracht wird, was es so in den 80er, 90er, 2000er in den USA halt gab. Es ist nicht so dieses Überholz-Fett überladene, sondern es ist alles extrem charmant, schmeichelnd, mega, gut eingepackt, gibt mir persönlich extrem viel Energie. Ist so eine Flasche, wenn man das aufmacht mit 3-4 Leuten, das Ding ist weg.
Habe ich auch noch nicht gehört von dir, gib mir Energie.
Ja, das peitscht, das treibt, weißt du? Das ist, und ich meine, du bist DJ irgendwie, ne? Und wenn man im Club ist, also unter anderem, wenn man in einem Club ist, es geht um das Treiben. So, wir haben früher viel Techno gefeiert und es gibt nichts Geileres, als wenn irgendjemand tritt da ein Beat durch und es ist...
Aber weißt du was, das ist ein ganz schöner Gedanke, dass man auch im Club... Weil das ist ja immer so diese Geschichte, so Club und man macht so viel Mixgetränke und so, keine Ahnung. Und eigentlich da auch einen schönen Wein zu genießen, ist ja super, vollkommen in Ordnung eigentlich, ne, oder?
Er hat einen kleinen Stinker, ne?
Genau, das, was man riecht, ist so ein bisschen Reduktion. Es gibt natürlich, du hast vorhin über Sherry kurz gesprochen. Sherry ist ja ein überwiegend oxidativ ausgebauter Wein, also mit sehr viel Luftzufuhr. Hier ist kein großer Sauerstoff während der Fermentation da gewesen. Das heißt, die Tanks sind randvoll. Das heißt, während der alkoholischen Gärung kein Sauerstoff. Und das riecht dann hinterher ganz oft so ein bisschen nach Silvester. Feuerwerkskörper, Schießpulver,
stimmt.
So ein bisschen, ne?
Stimmt.
D-Böller an der Alster, eine Rakete. Böse Zungen würden jetzt sagen, faule Eierschale und Schwefel, aber in all diesen Adjektiven darf man sich gerne ein bisschen zurechtfinden. Ist, wie gesagt, eine sehr moderne Stilistik an Wein.
Ganz kurz, weil du gerade Schwefel also das ist ja bei Bio-Weinen, ist das ja quasi, ist es ganz weg?
Nee, überhaupt nicht. Also bei Bio, also du darfst, es ist ein Riesenthema, vielleicht kurz angeschnitten.
Genau.
Alles auf dieser Welt hat Schwefel, weil es ist überall freier Schwefel. Jetzt ist es so, dass du in einem Wein, einem konventionell in Europa erzeugten Wein darfst du, das, lass mich, bitte korrigiere mich jemand, wenn es besser weiß, aber ich meine 200 Milligramm Schwefel beigeben. So, bei Bio dürfen es, glaube ich, noch um die 50 Milligramm.
Das ist ja auch ein Konservierungsfaktor quasi.
Genau, es geht hier auch viel und es ist auch nicht schlimm. Schwefel ist ja nichts Schlimmes. Es geht nur darum, wann nutze ich Schwefel? Also in einem Massenweingut haue ich Schwefel in die Weingärten und in die Böden rein, damit die schon mal irgendwie steril sind. Dann habe ich die Sammelboxen, in die ich die Trauben sammle, die werden ausgeschwefelt. Da kommt dann, wenn die Traube drin ist, nochmal Schwefel rauf. Dann wird der Tank ausgeschwefelt. Dann kommt Schwefel während der Gärung rein. Dann kommt Schwefel in die Flasche und Schwefel auf den Wein, wenn er in der Flasche ist. Wenn man jetzt sagt, man macht ganz sauberen Wein, dann darf man hier und da immer ein bisschen Schwefel ruhig mit reintun, weil das ist gar nicht schlimm. Das sorgt dafür, dass oft, wenn du sehr nachhaltig, also wie zum Beispiel bei Rondongo, das ist ein Demeter-Weingut, da ist sehr viel Verzicht von Chemie, Pestizid, Herbizid, Fungizid, wie es alles heißt. Aber dadurch ist natürlich ein Wein vielleicht auch mal anfälliger für, dass er mal kippt, dass er mal vielleicht nicht ganz durchgegoren ist oder, weiß ich nicht, dann ist es zu warm oder zu kalt oder. Und wenn ich dann ein bisschen Schwefel beigebe, dann gibt das dem Wein einfach so ein bisschen mehr Stabilität und Sicherheit. Das ist am Ende des Tages auch okay. Ich glaube, es geht wie immer um das Maß der Dinge.
Genau.
Ein bisschen ist schon okay und oft geht es ja auch fairerweise darum, hast du ein schweres Jahr gehabt, war es zu heiß, zu trocken, zu regnerisch, zu nass oder.
Dann musst du nachregeln.
Dann darf man auch nachjustieren, genau. Weil am Ende des Tages sind das auch Leute, du startest in dein Geschäftsjahr rein und weißt ja gar nicht, was passiert.
Nee.
Und du kannst ein tolles Jahr haben und 3 Tage vor der Ernte hagelst und du sagst, fuck, tschüss, 90% der Ernte im Arsch. So, dann hast du im Idealfall ein bisschen was gespart und darfst ein Jahr später neu anfangen.
Schmeckt der dir denn?
Magst du das? Der ist super.
Cool,
ja. Der ist super, ja.
Das wäre ein Disco-Wein, finde ich, oder?
Der wäre super tatsächlich, ja. Richtig geil.
Gefällt geil.
Richtig gut. Ganz tolle Frische.
Ich soll eine Frage stellen für einen großen Fan.
Ja.
Wie oft im Jahr legst du auf?
Das kann ich gar nicht sagen. Es ist ein bisschen schade, weil ich natürlich, wie gesagt, Oberbegriff, wenn ich es sagen müsste, was bin ich, als Beruf bin ich Musikproduzent.
Ja.
Dazu gehört natürlich auch DJing, aber jetzt seht ihr natürlich auch schon, wo mein Konflikt ist, weil je mehr ich auflege, desto weniger kann ich im Studio sein. Und das ist für mich schwierig, weil ich natürlich alles liebe. Und ich habe jetzt in den letzten 3 Jahren, ich will es nicht Renaissance nennen, aber die Leute haben so einen Bock auf den Sound. Und die Welt ist ja groß tatsächlich. Ja. Ne? Und irgendwo ist immer Sommer.
Also du hast keine Flugangst?
Ich habe keine Flugangst, also deswegen geht's super. Und um auf die Frage zu antworten, ich weiß es, ich bin nicht so verrückt wie Kollegen, aber 60, 70 Dinger im Jahr bestimmt.
Boah, boah, das guck ist, mal, das liegen ist schon, wir alle daneben.
Das ist schon
wir haben viel weniger gedacht.
Ja, das sagen, ist schon
nicht
heftig.
So viel, nur 60 Mal.
Da ist aber auch so Corporate, also da ist alles mit drin.
Okay, okay.
Da ist dann alles mit drin. So, ne? Und wenn man mal eine Tour macht, ist das natürlich dann auch am Stück so ein bisschen was und so. Und das macht aber auch echt Spaß gerade. Also ich weiß nicht, wie lange ich das in dieser Taktung noch weitermachen kann, aber es ist tierisch. Macht echt Spaß.
Wollen wir wieder was hören?
Ich freue mich.
Ja, ich auch. Du bist dran.
Ich glaube, zu diesem Menschen muss ich nicht viel sagen. Ich mache es im Anschluss natürlich wieder. Es ist Donny Hathaway, die Platte Extension of a Man. Und ich habe ein Stück ausgesucht, zu dem sage ich euch was. Es ist ein Instrumentalstück, lustigerweise. Ach. Valdez in the Country von Donny Hathaway. Ganz geil, ne?
Cool, hat
die mal auf dem Schirm?
Nee.
Nein.
Überhaupt nicht.
Also Donny Hathaway ist natürlich ein begnadeter Songwriter und man hört erstens ein geiler Keyboarder auch.
Ja.
Und der Grund, warum ich diese Platte heute mitgebracht habe, ist, ich habe irgendwann die Möglichkeit gehabt, tatsächlich mit dem Symphonieorchester in der Oper in Hannover meine Songs mal zu machen. Also dann haben wir uns gesagt, weißt du was, wir machen echt mal alle Hornies, alle Sexbombs, was weiß ich, was im Gepäck machen wir mit geilen klassischen Arrangements, einer coolen, groovigen Band. Und jetzt haben wir natürlich diese Möglichkeit gehabt, dieses Klangkörpers des Orchesters und haben gesagt, was macht man denn noch mal vielleicht noch für Stücke dazu? Und dann hat ein Mitmusiker gesagt, wie wär's mit Valdez in the Country? Und das im Prinzip auch so ein bisschen Philly-mäßig, ne? Also klingt natürlich anders, meine Version, als die von Donny. Und ich bin, obwohl ich jetzt nicht Lennon McCartney oder Lieber und Stoller in dieser Kategorie Songschreiber, ich bin auch Songschreiber, schreibe meine eigenen Sachen und habe eigentlich bisher in meinem Leben nur zwei, nicht als Produzent, aber als Künstler nur zwei Coverversionen gemacht. Das war einmal Brother on the Run von diesem Blaxploitation Johnny Pate. Die zweite war tatsächlich Valdez in the Country von Donny Hathaway. Schöne Nummer.
Tolle Nummer.
Ja. Cool. Mehr davon, ja. Super stark.
Ganz tolle Auswahl.
Wahrscheinlich da auch eine Überleitung, weil das in the Country. In welchem Country sind wir jetzt weinmäßig?
Wir können natürlich direkt die nächsten machen. Wir hätten jetzt den kleinen Switch auf Rotwein.
Ja, wir haben uns das nicht leicht gemacht, nicht? Also, wir machen uns das nie leicht, aber in diesem Fall haben wir gesagt, der ist ja schon ein Connoisseur. Du isst auch gerne, ne?
Ach, unfassbar gerne. Aber auch da, wir hatten es ja auch schon mal mit diesen persönlichen Empfehlungen und so. Für mich, abgesehen vom kulinarischen, von der Sensation, die passiert, wenn du sowas isst, ist für mich immer der Rahmen wichtig.
Ja.
Also mit welchen
mit
Leuten.
Wem,
also für mich ist das ein soziales Event.
Ja.
Ja. Und das müssen nicht immer Leute sein, die ich gut kenne. Im Gegenteil, irgendwie, wenn du dann nach Hause gehst, sagst du, ey, du hast gerade eine Erleuchtung gehabt auf einer anderen Art, weil du mit einem Politiker da saßt oder mit einem Rocker oder einem Punker, egal.
Mhm.
Und das ist geil.
Manchmal sind es ja auch diese unerwarteten Begegnungen, ne, die dann was ausmachen. Und der Rahmen muss natürlich stimmen. Es ist ja nicht die reine Nahrungsaufnahme. Also ich glaube, wenn du es rein aufs Essen reduzierst, dann kannst du sagen, naja, okay, klar, war gutes Essen.
Mhm.
Kannst du auch kochen?
Würde ich mir nicht anmaßen, aber
andere sagen Folgendes.
Es gibt so zwei, drei Gerichte. Also ich sag mal so, wenn die Produkte stimmen, ist Kochen gar nicht so schwer. Das ist ähnlich wie Musik machen.
Das ist korrekt.
Aber ich weiß natürlich auch und auch ein Steffen Hensler und sowas, der ja dieses unfassbare Format hat, dieses Grill den Hensler, wo ich mal gesagt habe, ja klar, Fernsehproduktion, alles viel vorbereitet und so. Ich durfte jetzt vor kurzem Gast sein und der weiß nichts. Du gibst dem irgendwie eine Produktliste, wir wissen, was wir kochen, der weiß gar nichts. Und diese Spontane, ne, das hält dich natürlich so fit irgendwie. Und wenn du weißt, okay, das kann ich mit den Sachen machen, der hat natürlich einen Stil. Aber wenn du weißt, so eine echt hässliche Tomate aus Italien, die natürlich viel besser schmeckt als unsere schönen glatten Tomaten hier in Dingen. Mit der kannst du eine Menge anstellen.
Man muss da natürlich auch dafür offen sein und man muss auch, glaube ich, schon viel gesehen haben, genauso wie man wahrscheinlich auch schon viel Musik gehört haben muss, um auch sagen zu können, ich möchte das oder das kreieren jetzt. Du erzählst uns ja gleich mal, wie du arbeitest, vielleicht nochmal, aber der kratzt hier schon neben mir mit den Hufen.
Was? Ne? Ich niemals.
Wir behalten diese Frage im Kopf.
Sehr gerne.
Ja, also wie arbeitest du denn? Und was braucht man dafür?
Und an dieser Stelle unterbrechen wir für ein bisschen Werbung. Und wer uns schon länger zuhört, weiß, wir spielen unsere Vinyls mit einem Plattenspieler von Sonoro ab. Sonoro steht seit knapp 20 Jahren für German Audio Design und vereint in seinen Produkten herausragenden Klang, anspruchsvolles Design und einfache Bedienbarkeit. Neben Plattenspielern, Hi-Fi-Receivern und Lautsprechern kennt man Sonoro vor allem für All-in-One-Systeme wie das Meisterstück, das als Referenz in seiner Klasse gilt. Aufbauend auf der Technologie dieses vielfach ausgezeichneten Bestsellers ist jetzt der Sonoro Avatone erschienen, der voluminösen Sound im schlanken Design liefert. Der Avatone ist das 2.1 Musiksystem für alle, die den Fokus auf vielseitige Streaming-Services und digitale Konnektivität legen. 6 Streaming-Dienste, Apple AirPlay, Google Cast, WLAN, Bluetooth, HDMI und viele weitere Anschlussmöglichkeiten. Selbstverständlich auch für Plattenspieler stehen hier zur Verfügung. Dabei trifft kraftvoller Sound auf ikonisches Sonoro-Design. Ein hochwertiges Holzgehäuse verleiht den Avatone seine edle Optik und optimiert die Klangqualität durch die resonanzarme Struktur. Der Avatone wurde mit viel Leidenschaft und Expertise in sein kompaktes Format gebracht und aus den besten Komponenten zusammengestellt. Ein wahres Stück German Audio Design, das sich sehen und hören lassen kann. Also schaut mal im Shop unter sonoro.com vorbei und wer fündig wird, sichert sich mit dem Code Vinyl und Wein, alles ausgeschrieben, obendrauf noch ein Jahr Garantieverlängerung auf seine Bestellung. Das war die Werbung und wir spielen jetzt gleich weiter unsere Platten auf dem Sonoro Platinum ab.
Wie arbeitest du denn?
Am besten gar nicht. Aber es ist ja an sich, hast du ja völlig recht, ne? Also, es ist ja, ich glaube, egal in welcher Professur du irgendwie arbeitest, sei es jetzt Musik oder Gastronomie oder Architektur oder Design, das sind ja alles sehr, sehr oft Momente, wo du sehr intuitiv handelst. Also, jetzt siehst du eine Flasche Rotwein oder ich sehe einen Gast und sag, ich glaube, ein Pomar jetzt könnte Spaß machen, so, weil irgendwie ist der Vibe da. Und das ist natürlich immer der Vorteil, wenn man einen gut gefüllten Weinkeller hat oder aus einem ganz guten Repertoire wählen kann, dann geht das schnell. Jetzt hast du gesagt, du trinkst gerne Rotwein. Ich trinke fast nur Rotwein privat. Ich trinke sehr gerne Burgund. Wir hatten gerade einen weißen Burgunder, jetzt machen wir einen roten Burgunder. Und zwar von Seguin Manuel. Sehr klassischer Betrieb, in dem Fall ein Pomar. Das Burgund, vielleicht mal so ein bisschen für euch kategorisch aufgelistet, ist in 4 Teile unterteilt. Oben die Côte d'Or, die Goldküste mit der Côte Nuit im Norden und der Côte Beaune im Süden. Dann kommt das Chalonnay und dann das Mâconnais. Und jetzt ist es so, Côte d'Or heißt das nicht umsonst, da saß früher der ganze Wohlstand, der Adel und das ganze Geld. Da sind all diese großen, berühmten Lagen, die großen Grand Crus und die Premier Crus. Je weiter man gen Süden geht, desto weniger Premier Crus gibt es, nämlich gar keine dann fast mehr. Dann geht's nur noch Richtung Village. Das ist jetzt Pomar. Wir sind im südlichen Teil des Côte Beaune, also das südliche Teil des nördlichen Teils des Burgund. Bisschen kompliziert. Pomar immer für mich sowas, sobald es draußen so ein bisschen kälter wird und ein bisschen herbstlich wird, ist das direkt mein First Call, weil das hat so viel Warmes, so viel Würze, es hat so, geht in so eine Richtung, was leicht ledriges, was würziges, dunkle Frucht, ätherische, minzige Aromatiken, kräutrige Aromatiken, oft so ein bisschen was Unterholziges, vielleicht sogar so ein bisschen abgehangene Salami, was leicht räucheriges.
Also, apropos Salami.
Hör mal her hier. Also für mich so ein Wein, wo ich sage, auf der einen Seite ist das immer noch ein extrem eleganter, wahnsinnig spielerischer, frischer Wein, aber trotzdem hat der so eine angenehme, warme Umarmung.
Ich hab sowas noch nie getrunken.
Geiles Zeug, oder? Was meinst du?
Gut.
Ja?
Ja, sehr gut.
Oh, der hat so eine kühle, erfrischende, der ja. hat wirklich so einen Minzcharakter, der reinfegt, ne?
Ja. Oh, aber voll den Charakter, obwohl es ja eigentlich so ein bisschen so ein leichter.
Genau, also du hast hier, du bist ja völlig richtig, ich glaube, das ist eine Riesenthematik, Temperatur oder Serviertemperaturen bei Rotwein. Dieser Begriff Raumtemperatur kommt ja nicht aus den letzten 10 Jahren, sondern eher so aus den letzten 200-300 Jahren, und irgendwie hatte damals halt ein Raum noch keine 25 Grad Durchschnittstemperatur. Eigentlich ideale Serviertemperatur für einen Rotwein meiner Meinung nach 15 Grad, vielleicht auch sogar 14 Grad. Kommt natürlich immer ein bisschen auf den Rotweinstil an, aber jetzt hier mit einem Pinot Noir mit 13%, das Ganze leicht gekühlt, das macht schon sehr viel mehr Spaß, weil du halt diese Trinkfreude hast. Du hast wieder diese Frische und wieder eine gewisse Energetik im Wein. Und ich das jetzt zu warm trinke, wirkt es oft so ein bisschen behäbig und schwer.
Ist das auch ein Clubwein?
Nee, das ist eher so, den trinkst du vor dem Club und entscheidest dich dann gegen den Club, weil es zu Hause so gemütlich ist. Genau,
okay. Also gefährlich. Oder? Ja, genau.
Also das ist nicht gut zum Vortrinken.
Wie jetzt der Winzer gearbeitet hat, wissen wir nicht, aber wir wollen es jetzt vom Mustier wissen. Wie arbeitest du? Wie gehst du ran? Weißes Blatt Papier oder Idee? Wo kommt die Idee her?
Ja.
Kann die aus dem Wein kommen?
Definitiv. Und auch, soll jetzt nicht esoterisch klingen, aber ihr wisst ja, wie das Leben funktioniert, und du kannst Augen bewusst schließen, Ohren kannst du nicht bewusst schließen. Die musst du zuhalten. Das heißt, du läufst durchs Leben, du hast so schöne Begebenheiten wie jetzt zum Beispiel, gehst durch einen Bahnhof, sitzt zu Hause, hörst Musik, hörst irgendeinen Podcast irgendwo, sagst, ach, der Satz ist interessant. Also alles bleibt irgendwo hängen. Wird, ob jetzt Sprache ist oder irgendein Sound, wird natürlich irgendwann entweder bewusst oder unterbewusst weiterverarbeitet. Und bei mir ist es so, also jetzt im Falle von Tom Jones, Sexbomb, habe ich gesagt, ach cool, irgendwie Blues, ans Piano gesetzt, 4 Akkorde, auf Wiedersehen. Das war im Prinzip die Hauptarbeit. Dann natürlich ein Beat gemacht und so. Und dann gibt es andere Stücke, wo du dann halt im Prinzip natürlich mit modernster Technik mittlerweile, mit Computer, oder du bist natürlich im besten Falle, bist du mit einem geilen Komponisten oder einem Sänger im gleichen Raum und kreierst was von Null.
Ja.
Also es gibt alle Möglichkeiten und es gibt jetzt nicht den Weg.
Gibt's den liebsten Weg für dich?
Also ich mag Rhythmus. Also so mal einen Beat schrauben erstmal und dann gucken, was geht damit, das ist schon geil. Das ist schon cool.
Und brauchst du dafür bestimmte Umgebung? Oder kannst du es im Homeoffice, kannst du es remote machen, ja. kannst du überall machen?
Also mittlerweile natürlich schon.
Ja.
Ne, das ist ja alles sehr klein, übersichtlich und gerade irgendwie auch sehr portabel, mobil geworden. Aber unsere Struktur in Hannover, dieses tolle, diese Musikoase, wie ich es nenne, unseren Peppermint Pavillon. Also
Musikoase klingt gut.
Ja, das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Und das ist natürlich gerade, wenn ich Sachen fertig mache, ich weiß, wie das Ding da klingt und so weiter und so fort, das ist cool. Und du hast sofort alles an Instrumenten, was du brauchst. Aber natürlich, wie es einige Kollegen auch machen, wenn du mal so einen längeren Flug hast, bist du natürlich am Computer und schraubst einen Beat. Oder du gehst irgendwo hin und sagst so, ey, wir Meeresrauschen. Machst man Reggae? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn du dann so hörst, dass so Stones dann irgendwo, keine Ahnung, Jamaica eine Platte aufnehmen, ich finde das immer so surreal. Das ist so eine Rockband und ich sag so, also die Umgebung, die beeinflusst sich doch irgendwie, ja, oder?
Muss ich auch sagen. Aber ich finde das ganz spannend, was du sagst, weil ich musste gerade noch daran denken, weil wir übers Kochen sprachen und die Köche ja auch alle sagen, sie kombinieren ja auch alle möglichen Ingredienzien im Kopf und haben dann auch einen Geschmack, den sie dann auch dann später mit Produkten so reproduzieren wollen. Und das ist bei dir wahrscheinlich auch so. Du hörst das schon, du sammelst die einzelnen Parts und baust dir schon was zusammen und bringst es dann zu Papier und digital auf den Speicher.
Definitiv. Und das ist ja die Erfahrung, die du quasi wahrscheinlich hast, oder eine Art Schule oder Ausbildung oder wie auch immer es wichtig ist. Mir geht leider diese Naivität, die ich vor fast 30 Jahren hatte im Studio, wenn du einfach machst und einfach sagst, scheiß drauf, das fehlt mir so ein bisschen. Das versuche ich mir nicht krampfhaft, aber zumindest sehr hart zu erarbeiten, wie dass du zumindest sagst, ey, blend mal alles aus und guck mal, mach Fehler. Und das finde ich geil. Und ich glaube, das ist auch bei kreativen Köchen oder auch bei Sommeliers ist das der gleiche Vorgang.
Gehört dazu, klar.
Sie sagen, wir kennen das und Leute erwarten vielleicht auch einiges von uns. Aber guck mal, wo ist die Erfindung des Neuen? Das ist natürlich oft schwierig, aber kriegt man es nochmal hin.
Weil du gibst doch dein Wissen auch weiter. Coachst du junge, aufstrebende Talente?
Habe ich richtig Bock drauf, wie ihr merkt. Ich rede gerne. Ja. Also insofern habe ich richtig Bock drauf und vielleicht mal gucken, ob man das in so eine Struktur gießt. Also ich mache oft, wenn mal so Studenten, jetzt habe ich irgendwie 30 Studenten gehabt von der Designhochschule eben. Also eigentlich überhaupt gar keine Musikaffinität, aber irgendwie doch, weil es ja irgendwie auch alles Künstler. Und dann redet man halt 3 Stunden und redet sich um Kopf und Kragen. Dann gibt es irgendwann so ein Q&A, das ist auch dann auch cool. Also ich liebe das und mal gucken, ob man irgendwie das vielleicht noch mal ein bisschen bisschen öfter macht.
Welchen Mucker haben wir denn jetzt?
Wir hatten ja gerade Südtirol als Wein. Und jetzt haben wir David Bowie. Wie ist die Verbindung von David Bowie zum Südtirol? Der Produzent des Stückes von dieser Scheibe, wir hören erstmal, dann erzähle ich mehr, David Bowie, Putting Out Fire.
Ich kenne die Nummer, ja klar. Ich würde sie wiedererkennen, ja klar,
genau.
Kenne ich.
Genau,
ja.
Du kennst wahrscheinlich die Version, die ich eigentlich besser finde, und zwar von einem Soundtrack, Cat People.
Ja.
Schauspielerin war Natasja Kinski damals. Einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe.
Okay.
Tatsächlich, katastrophal. Soundtrack war eine Eins. Okay. Und die Version, die ist auch anders als die wir gerade gehört haben, die hat so einen ganz langen Anfang, mitgeschrieben, produziert von Giorgio Moroder, unser Südtirol-Bezug.
Ja.
Und ich bin noch gar nicht so ein langer David Bowie-Fan. Ich finde natürlich einzelne Stücke immer geil. Mhm. Also China Girl und Let's Dance und so, gar keine Frage. Ich habe aber irgendwann begriffen, es gab eine Ausstellung im Victoria Albert Museum in London. Auch übrigens initiiert von meinen hannoverschen Freunden Sennheiser, die den Sound da gemacht haben für diese Ausstellung. Okay. Und da habe ich eigentlich begriffen, was David Bowie, dass das ein echter Künstler ist. Nicht nur ein geiler Songschreiber und Dings, sondern da hast du Exponate gesehen. Der hat seine Klamotten ja selber gemacht. Mhm. Dann hat er mal irgendwie keinen Bock auf Songs gehabt. Dann hat er ein Bild gemalt, wo du sagst, alles klar, zahle ich dir 10 Millionen für. So ein Kracher ist das irgendwie. Dann hat er einen kleinen Computer erfunden, wo er seine Lyrics mitmacht. Also nur so. Ich habe gesagt, alles klar, das ist ein echter Künstler. Und die Brücke zu Giorgio Moroder. Ich durfte ihn vor einigen Jahren kennenlernen bei so einer Berlinale Veranstaltung in Berlin. Wir haben uns gut verstanden und dann sagte er so ganz spontan, ey cool, kannst du mich auf der Bühne ankündigen? Ja. So kleine Laudatio spontan. Ich gesagt, ey, meine Ehre, mache ich natürlich sehr, sehr gerne, Giorgio. Und dann bin ich da hoch und habe gesagt, Leute, ihr kennt Giorgio Moroder, Munich's Disco Sound, Daft Punk, alles, was er gemacht hat. Aber meine Lieblingsnummer, lieber Giorgio, ist die Nummer, die du mit David Bowie gemacht hast für diesen Soundtrack, für Cat People. Großartiges Werk. Und da habe ich ihn angekündigt, er hat sein Ding gemacht. Und dann kriege ich eine Woche später von dem eine E-Mail. Und er sagte, ey, es war schön, dich zu treffen. Hier sind alle Stems, alle Einzelspuren dieser Nummer mit David Bowie. Du hast meinen Segen, mach damit, was du willst.
Ach.
Genau. Also Granate, und das cool. Ist tatsächlich ein aktuelles Projekt, an dem ich gerade arbeite. Es wird eine neue Version von Putting Out Fire geben. Natürlich ein bisschen tanzbarer, aber natürlich David Bowie, also Gänsehaut-Level.
Ich bin ja bekennender Bowie-Fan, also ich freue mich da schon sehr drauf.
Ich schick dir schon mal so eine Vorab-Version. Ja. Also
das wäre das
noch Größte. Lange nicht fertig, aber du wirst wissen, wo die Reise hingeht. Und das ist natürlich auch für mich wieder als Fan. Also wie krass die Welt. Dann triffst du Moroder auf einmal.
Und der schickt dir das ganze Zeug.
Indirekt mit Bowie zusammen. Also wie geil.
Ja. Weißt du? Aber das sind diese Verbindungen. Ja, muss man dafür offen sein? Muss man dafür das auch aussenden, Signale aussenden? Sagen, ich reflektiere auf dich. Ich finde dich auch gut, so wie du das jetzt mit Giorgio Moroder getan hast.
Ich glaube schon. Das funktioniert ja auch beidseitig. Also erstmal musst du wahrscheinlich irgendwie auch vielleicht ein bisschen Empathie an den Tag legen. Und vielleicht, natürlich gibt es auch Leute, die vielleicht, also wenn du jetzt mit so einem Phil Spector zusammengearbeitet hättest damals, der Typ war ja sehr eigen. Mhm. Da weißt du nur, der Typ ist scheiße oder anstrengend, aber der wird das liefern, was er verspricht. Also es gibt natürlich die professionelle Komponente, dass du sagst, ich arbeite mit dem, weil er, das wird geil. Und dann natürlich im besten Falle so, ey, guter Typ und es wird geil. Und ich hoffe, wir kriegen beides hin mit dem
Ja gut, es gibt ja viele Leute, die ich kenne in meinem Umfeld, die haben gesagt, ich habe irgendwann aufgehört, mit Arschlöchern zusammenzuarbeiten. Ja, ich arbeite nur noch mit Menschen, die mir gefallen.
Genau.
Da fliegen natürlich einige raus, aber ja, gut.
Eine Menge.
Ja, aber eine Menge.
Das ist in jeder Branche so.
Ja, es ist so. Und wenn man damit umgehen kann, mit Arschlöchern zu arbeiten, ist es okay auch. Ist auch eine Kunst, finde ich. Aber es ist natürlich das Beste. Also
auch Quälerei.
Klar.
Du suchst es dir aus.
Ich versuche es.
Schön, dass er hier ist. Ne?
Ja, ja, genau.
Noch so lange schon. Aber einen Wein haben wir ja noch. Vielleicht geht er danach. Weißt du, was ich schön finde? Ich trinke auch extrem viel italienische Weine. Also ich glaube, Italien, wenn man sich ein bisschen Wein anschaut, Italien und Spanien, das sind so die beiden Urlaubsländer der Deutschen. Irgendwo, ne? Und es ist natürlich das Thema, du fährst in Urlaub, dann trinkst du dann tollen Wein, dann kaufst du eine Kiste, bringst du mit nach Hause, zu Hause merkst du, ach scheiße, schmeckt doch gar nicht mehr so gut wie im Urlaub. Ja. Aber irgendwie nimmst du das Gefühl mit. Ich finde, Italien kann sehr gut Emotionen vermitteln. Und italienische Weinwelt ist natürlich irre. Du hast das Piemont mit Barolo und Barbaresco. Du hast natürlich irgendwie Toskana mit so Bolgheri und solchen Sachen und Montalcino. Du hast Sizilien mit dem Etna und dann hast du noch ganz, ganz, ganz viel mehr außenrum herum. Wir sind jetzt in Piemont, in Norditalien. Piemont von Piedmonte zu Fuße des Berges. Immer schon spannend gewesen und auch eine Region, die mit dem Klimawandel sehr gut klarkommt, weil du hast natürlich die ganze Kälte, die nachts von den Bergen runtersackert. Das heißt, du hast Kühle im Weingarten, hervorragend für eine Säurebildung, eine Gerbstoffbildung. Und tagsüber wird es heiß. Das heißt, du hast eine Fruchtbildung. Das heißt, du wirst nie Weine haben, die dich überladen mit Aroma, mit Frucht, mit Konzentration. Es wird immer recht fein sein. Das ist jetzt Nebbiolo, so die Hauptrebsorte, rot im Piemont. Und das ist ein Barbaresco. Das ist so der zweite Top-Wein nach dem Barolo als DOCG von den Produttori del Barbaresco. Das ist
mega.
Jetzt sind wir wieder beim Thema, was wir in Südtirol nicht mehr haben, nämlich die Genossenschaft. Genossenschaft klingt oft so negativ, finde ich. Wir kennen es aus Österreich, bestes Beispiel an der Wachau, sowas wie die Domäne Wachau. An sich ist eine Genossenschaft was sehr Gutes, weil du kannst auch als Kleinbetrieb, der vielleicht nur einen halben Hektar oder einen Zehntel Hektar hat, kannst du dein Material, also dein Rebmaterial verkaufen. Genau. Aber
weil du sagst Südtirol, Terlan ist ja auch zum Beispiel, die Terlaner Weine sind ja auch
eine auch Genossenschaft. Auch riesige Genossenschaft, ja? Das stimmt. Genau.
Und die machen Top-Weine.
Longo halt nicht mehr. Ne? Ja. Und hier sind so 50, 54 Betriebe, die halt liefern. Für Barbaresco muss es immer eine gewisse Zeit auch liegen. Das sind, meine ich, 18 Monate. Ich müsste es aber nochmal nachgucken. Für mich ein extremer Klassiker der Weinwelt. So, das ist was, wir sind noch nicht in diesem Prestige, was der Barolo hat. Und ich finde, Barolo braucht auch immer ein bisschen länger Zeit, weil gerade in jungen Jahren Barolo mit dem Gerbstoff, oft ist es noch so ein bisschen grün, eckig und kantig und du hast so diesen Pelz auf einmal vorne drauf. Und hier hast du halt deutlich mehr Frische auch schon in der Jugend, obgleich das jetzt mit 2020 natürlich schon auch in einem schönen Trinkfenster ist.
Setzen wir schon. Schon oder noch?
Schon.
Das fängt meins. Jetzt an. Das ist meins. Ja. Das ist meins und zur Genossenschaft würde ich gern was sagen. Wir haben, also meine Ex-Frau ist eine sehr schlaue Frau. Die hat irgendwann, die habe ich auch nach Hannover entführt und die war aber nicht so cool wie meine jetzige Frau. Okay. Die hat es gehasst.
Okay.
Und wir haben dann irgendwann unseren Sohn bekommen und die hat aber schon eine kleine Infrastruktur in Italien gehabt, hat gesagt, ey, ne, hier Schule in Hannover, alles schön, es gibt aber auch in Florenz so eine Schule. Oh. Wollen wir das mal machen?
Ja.
Und dann sind wir da natürlich, haben wir da geguckt und wie es so ist, ich glaube, ähnlich wie heute, diverse Weine getrunken und auf einmal hast du so ein Haus am Arsch. Ja, das geht ganz
ach so,
schnell.
Ach so, das wollten wir dir auch gleich noch beibringen.
Ja, genau, das geht ganz schnell. Nein, es war natürlich alles viel romantischer und eine persönliche Beziehung zu einer großen Weinfamilie da, die seit auch mehreren hundert Jahren ganz toll unsere persönlichen Freunde und die gesagt haben, ey, da gibt's was, habt ihr Lust drauf?
Mhm.
3 Hektar. Ne, Haus, glaube ich, 18. Jahrhundert, also wirklich ein Traum.
Geil.
So, und dann fängst du natürlich an, also Oliven haben wir gehabt, Wein haben wir gehabt. Also alles klar, machen wir beides. Ne, und weil du gerade gesagt hast, du bist ja zur Ernte eingeladen und gehst das dahin. Weinernten ist der Knaller. Das ist wie im Fernsehen. Und dann abends treffen, das machst du 2-3 Tage, dann triffst du dich abends, lange Tafel, geile Nudeln, whatever. Ich bleib jetzt erstmal beim Ernten. Oliven ernten, anstrengend. Du hast aber das Ergebnis ganz schnell. Du erntest ja auch und bist da wirklich körperlich am Start, gehst aber dann zur Presse, presst es, kriegst dein Öl zurück, alles schön. Wein, wenn du es geerntet hast, da fängt ja die Arbeit erst an. Und wir waren sehr naiv. Öl haben wir super hingekriegt und Wein haben wir uns probiert. Ich glaube, ich habe den emotionalsten und elegantesten Essig hergestellt. den ihr jemals
genau. auch gebraucht.
Wein würde ich es nicht nennen wollen. Wir haben dann wirklich versucht, auch mit Mitteln und mit Kühlung und diesen riesen Fässern und ein bisschen Barrique dahingestellt und so. Also mit Hilfe von unseren Profis, aber ja. dann gesagt, komm, das war wirklich eine schöne Schnapsidee. Irgendwie wollten zumindest mal probiert haben, aber würde ich mir nicht anmaßen. Und wir haben dann natürlich irgendwann unsere Ernte immer der Kommune zur Verfügung gestellt, also der Genossenschaft. Die dann gesagt haben, könnt ihr was haben und dann gesagt, hier nehmt irgendwie, gebt uns mal 3 Flaschen, wenn ihr Bock habt, tschüss. Das ist eine schöne, funktionierende.
Genau. Und es ist ja auch fairerweise, wenn wir hier nochmal auf Pierre Vince Girardin zurückkommen zum Beispiel, ganz viele von diesen Betrieben, die haben Langzeitpachtverträge mit etablierten Winzerinnen und Winzern, wo die jedes Jahr immer wieder konstant die Lese abnehmen, die Ernte abnehmen.
Genau.
Es kann auch nicht jeder Musti, da, also genau. fairerweise, was hast du dann? Da hast du irgendwie ein paar Weinberge stehen.
Ganz genau.
Super, jetzt machst du da 9 Flaschen.
Ganz genau.
Etiketten malst du selber und das verkaufst du dann irgendwie an die
immer,
Familie.
Wir haben es auch immer umsonst weggegeben.
Ja, genau.
Damit
es weg ist.
Ein guten Zweck.
Ja,
ne, guckt genau. mal irgendwie, dass ihr vielleicht bei der Ernte mithelft ja. irgendwie. Ne? Das haben wir dann immer so mit Bordmitteln gemacht. Aber es ist eine funktionierende Struktur.
Genau, komplett. Und auch völlig legitim. Ne? Und ich meine, es muss auch irgendwo, nicht jeder kann da eine Mikromenge Wein machen.
Und es kann großer Stoff daraus entstehen. Das darf man ja nicht vergessen. Also dein Essig hätten wir natürlich ja, genau. auch gern probiert.
Gibt's da noch was?
Kann ich euch nicht antun. Original, es war wirklich schlimm. Also meine Frau, die ist dann irgendwann, weil wir natürlich keine professionellen Kühlsysteme hatten. Wir haben dann in riesen Kühlschränken so, gibt's überall, da gibt's so mehr Liter Plastik-Wasserkanister. Mhm. Die haben wir alle in die Kühlschränke rein und haben die dann irgendwann in die Weißweinbehälter zum Beispiel, damit es also nur so. Also vergiss es.
Okay.
Das war nicht schön.
Aber das machen ja ganz viele. Ja. So im ersten Durchgang, glaube ich, passiert das ganz viel, oder?
Aber es hat uns natürlich gezeigt, also das hat mir noch mehr Respekt gegeben zu den Profis, die wirklich dann die Weine und dann auch da, man muss ja auch fairerweise wagen, in Italien, das wird in anderen Ländern ähnlich sein, aber in Italien, du gehst in so einen Supermarkt, knaller Weine für wenig Geld, wo du immer denkst, wie Spanien finanzieren die das? Thema, ne? Also so gute Weine, wie finanzieren die das?
Ja, weil halt einfach die Grundbereitschaft, Geld für Genuss auszugeben, ist halt viel höher, ne? Und das merkst du halt einfach, wenn du dir hier anschaust und du hast ja ganz oft dann Leute, die geben zwar 20 Euro für eine Flasche Wein aus, aber es ist halt nichts Besonderes.
Und du hast natürlich kurze Wege, ne? Wenig genau. Zwischenhändler und so weiter. Und also ich trinke den auch ganz gerne.
Ich finde das auch, ich mag das sehr, sehr gerne.
Ist auch Kompliment, eine sehr gute Steigerung.
Freut mich.
Das wollte ich gerade sagen. Ja. Also vom Line-Up ist es ganz
mega,
gut, oder?
Mega.
Wir haben alles rausgeholt,
ja.
finde ich.
Ja. Ja. Richtig, richtig gut.
Ja, musikalisch wollen wir jetzt nochmal sehen, wie das.
Genau, wir haben ja noch zwei tolle Stücke. Zu dem Stück, da können wir im Anschluss drüber sprechen. Da gibt's gar keine Hintergründe zu. Einfach nur, ich bin Fan. Tatsächlich. Ich weiß nicht genau, wie man die Band ausspricht. Honne oder Honn oder keine Ahnung. Und ein tolles Stück. Ich liebe es ja auch, wenn Elektronik gut funktioniert. Auch am besten gerne mit warmen Melodien und coolen souligen Vocals. Und da haben sich natürlich keinen geringeren als Tom Misch ausgesucht, der da mitmacht. Also der Soul Brother aus London. Blue Eyed Soul, würde ich mal sagen. Honne, Me and You.
It's one small step for man, one giant leap for mankind. I have a beautiful dream.
Of light, and I was doing fine, but as you came in, I watched my future rewrite. I'm not ready, I'm not prepared. I was so steady on my feet, but now I'm up in the air. Yeah, it's just you. Yeah.
ganz cool, ne?
Was eine geile Nummer.
Klingt abgedroschen, aber macht Lust auf mehr.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und ich habe wirklich von dieser Band noch nie gehört. Oder von diesem Act. Noch nie.
Wahnsinn, ne? Kennst du Tom Misch, den Sänger?
Ja, das sagt mir was.
Genau,
ja,
das ist
ja
ein Wahnsinnsgitarrist, aber im Prinzip so ein Soul Brother aus London. Und die Kombination macht total Sinn.
So entdeckt man auch neue Geschichten. Wenn du ein Set spielst, ne, wie variabel ist das? Gehst du daran, ich bin heute in dem Mut und spiele das? Oder?
Gute Frage. Natürlich buchen dich die Leute, weil sie etwas von dir erwarten oder besser gesagt etwas von dir kennen und sagen, hey, das wollen wir haben. Aber es ist natürlich so, und ich glaube, das ist auch die Hauptaufgabe eines DJs. Es geht gar nicht mehr darum, kannst du jetzt Stücke mixen und so. Das ist alles so, hoffentlich ja, aber ist jetzt auch nicht wichtig. Musikauswahl ist wichtig und dass du die Menge lesen kannst. Mhm. You have to read the crowd. Du musst irgendwie gucken, okay, was passiert? Ganz, ganz wichtig, auch gerade, wenn du den Abend nicht anfängst, was ich liebe übrigens, also gib mir einen leeren Club und ich fange an und die Leute kommen langsam rein. I love it. Ja? Du kannst ganz toll aufbauen. Aber wenn der DJ oder die Jane vor dir irgendwie, da gucke ich schon so, was machen die? Mhm. Ne? Und wie mache ich das weiter? Mache eine andere Tür auf? Und das ist so ein bisschen, glaube ich, meine Aufgabe. Und gerne auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwie Sozialisation war wirklich, ich habe früher alles gespielt. Das war nicht nur Dance-Zeug, das war wirklich alles. Und das versuche ich manchmal so ein bisschen wieder abzubilden. Das macht tierisch Spaß.
Das heißt, du bist auch spontan dabei?
Definitiv. Also total. Es gibt 3-4 Dinger, also wahrscheinlich musst du auch horny spielen, klar.
Ja, da kommst du auch nicht drum rum, oder?
Nee, aber auch auf eine elegante Weise. Ja. Also jetzt nicht so, dass du sagst gleich Rambazamba, sondern irgendwo, wo du sagst, ey, das passt geil und dann hast du so einen Aha-Moment und Arme in die Luft und so. Das ist super, aber gerne auch Sachen, wo du sagst, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Hast du denn selber so Überraschungen, die du auch mal findest oder dass du neue Tracks findest, wo du sagst, kannte ich noch gar nicht, muss ich doch jetzt mal irgendwie einbauen?
Also definitiv habe ich jetzt keinen im Kopf, womit ich jetzt irgendwie hier noch Leute inspirieren könnte, aber ich gucke natürlich auch und mache meine Hausaufgaben. Das ist ja auch ein, also natürlich als Musikfan, aber auch als Professional Music Producer musst du ja gucken, was abgeht.
Du musst ja.
Also auch mit Musik, die du vielleicht nicht spielst, aber zumindest gucken, was geht denn da draußen ab. Ne? Das muss man schon machen.
Hast du so ein Lieblingsvenue, wo du am liebsten spielst?
Also nicht nur, weil wir heute hier sind, aber das Mojo ist eins von diesen Venues hier in Hamburg tatsächlich, weil das alles sehr, das sind Musikliebhaber, die sind sehr educated, die sind offen für jede Art Musik, ne, Jazz, Soul, Funk, Hip-Hop und das ist für uns immer so ein bisschen Heimspiel hier. Wir machen das 2-mal im Jahr, das ist richtig gut und dann ansonsten natürlich auch, ich bin kein Fan von so Großraumveranstaltungen, aber es gibt in Ibiza das High. Das ist jetzt 3-4 Mal in Folge der beste Club der Welt geworden, zum besten Club der Welt gewählt worden. Und das ist ein Laden, das sind schon so 5000 Leute in 3 verschiedenen Räumen. Aber es fühlt sich ganz klein an. Und das ist schon so, unser Abend ist mal so der Sonntag da mit Glitterbox. Und das ist echt unfassbar, eine ganz andere Energie. Und das sind so, glaube ich, meine beiden Lieblingsläden, muss ich sagen.
Wenn du sagst, du bist gerne da, du bist gerne der Opener, wie geht denn das ab? Die Crowd bewegt sich noch nicht.
Genau. Es gibt noch keine Crowd. Die machen die Türen auf.
Ach so.
Und wenn es geht, das mache ich manchmal im Mojo, aber manchmal tatsächlich auch im High, obwohl du jetzt mittlerweile natürlich schon eher ans Ende programmiert wirst, dass die Leute sagen, mach du lieber den Laden zu. Ja. Dann bleiben sie halt auch noch lange und dann kannst du halt noch ein bisschen Gas geben irgendwie. Aber du kannst halt komplett. Also ich habe einen Laden schon mal, ich habe schon mal so eine Nacht eröffnet, habe ich gesagt, habe ich erstmal Pavarotti, seine Version von Caruso als erstes Lied. Und dann spielst du das erste Groove, Donny Hathaway und dann geht's immer mehr. Und Mojo ist ein so ein Laden, wo die Leute kommen, schmeißen die Jacke in die Ecke und gehen sofort auf die Tanzfläche. Sofort.
Und wie viel spielst du davon für dich und wie viel für die Gäste?
Ich glaube, also Mischung sollte jetzt natürlich 50-50 sein, aber immer sehr, sehr viel für mich.
Ja.
Ne, und dadurch natürlich auch für die Gäste.
Das meine ich ja. Du musst ja zufrieden sein damit.
Definitiv.
Ne? Ich bin wieder wie beim Koch. Der muss ja zufrieden sein damit, was er rausgibt.
Definitiv. Ja. Und das ist natürlich auch der Künstler. Und deswegen wollen die Leute dich haben. Ich weiß aber auch, ich bin Dienstleister. Das weiß ich auch.
Ja.
Also die Leute kommen dahin und sagen so, okay, wenn er jetzt irgendwie seine Ergüsse von sich gibt irgendwie und da mal gucken will, da ist nochmal ein obskures Ding und die Tanzfläche schläft ein, geht auch nicht.
Ich habe das ja, wie gesagt, mal so gemacht, wie das jeder von uns mal irgendwie gemacht hat, nur dann eben einen anderen Weg eingeschlagen hat. Und man hat sich ja wirklich den Kopf zerbrochen, was da geht und was da nicht geht. Ne? Und dann kann ich schon ziehen, was eigentlich erst viel später kommen sollte.
Genau, genau.
Ja.
Verschießt man schon das Pulver zum Beispiel, ne?
Geht Madonna eigentlich?
Madonna geht immer.
Ja.
She's the Queen. Von dir jetzt natürlich eine traumhafte Überleitung. Madonna ist natürlich auch eine, also wirklich auch eine Künstlerin, eigentlich auch so ein bisschen Bowie-Level, die der, also Bowie hat vielleicht ein bisschen intellektueller gearbeitet. Madonna sehr, 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 sehr zeitgenössisch und sehr nah an der Kultur dran und an der Subkultur. Und hat immer natürlich, war auch immer Vorreiterin und hat das super gelebt. Und eins der Stücke, die ich jetzt gerade wieder neu spiele, also seit anderthalb Jahren, ist tatsächlich Like a Prayer in einer neuen Version. Aber da erzähle ich gleich was drüber. Wir hören uns jetzt erstmal kurz Like a Prayer an. Die Nummer ist geil. Madonna. Ein Song, den alle kennen.
Ja.
Und meine Anekdote hierzu ist, ich arbeite in einem Kollektiv zusammen, unter anderem UK und US. Und das ist gegründet worden von einem ganz, ganz tollen Menschen, der irgendwann seine Firma verkauft hat. Der war so im Immobilienbusiness in Amerika und hat gesagt, so, und ich habe Bock auf Musik und würde eigentlich gerne, das war eigentlich so ein Spaßprojekt, hat gesagt, ich würde gerne meine Lieblingssongs in tanzbaren Versionen haben wollen. Dann haben wir so ein bisschen angefangen irgendwie und bin dann irgendwann relativ früh dazugekommen und haben ganz, ganz tolle, hochwertige Coverversionen gemacht, die aber tanzbar sind, also wirklich auch mega produziert. Von Dance to the Music von Sly Stone. Wir haben Earth Song von Michael Jackson haben wir auf House gemacht. Und der Typ ist halt so geil, der hat gesagt, weißt du was, Geld spielt keine Rolle, mach das so, dass es richtig fett ist. Dann sind wir ins Abbey Road, ja, haben uns da Wochen eingeschlossen und haben dann Versionen aufgenommen mit Geigen, mit Gospelchor, keine Ahnung. Eine dieser Coverversionen ist Like a Prayer von Madonna. Also immer, ich sag Coverversion, weil eigentlich gibt es das Original und dann machst du es halt neu und singst es nach. Mit allen Dingern, die wir da aufgenommen haben, haben wir es so gemacht. Ain't no mountain high enough. Alles tanzbar und immer mit geilen, neuen, unfassbaren Sängern. So, das haben wir dann mit Madonna probiert. Geile, tanzbare Version. Wie gesagt, wenn ihr heute Abend kommt, hört ihr diese neue Version.
Ja.
Bestens hohe Sänger. Alles, was auf dem Planeten am Start ist. Und es klang nicht gut. Like a Prayer, und wir haben gesagt, ey, irgendwas. So, also irgendwie hat Madonna diesen Gesang, das ist so Madonna, dass du es nicht nach, also es funktioniert nicht. Und da habe ich gesagt, weißt du was, scheiß drauf, excuse me. Ich rufe jetzt bei den Kollegen von Warner an und wir holen uns die Freigabe. Und das hat ein Jahr gedauert und jetzt haben wir die Freigabe, Gott sei Dank. Also die Queen hat Bock drauf, Warner hat Bock drauf. Wir suchen jetzt natürlich nur nach dem richtigen Datum. Das muss tatsächlich die Königin selber entscheiden, weil Warner nennt das ja Diamond Catalog. Also das ist so der heilige Gral.
Ja.
Ne? Also die bestimmen alles. Aber eine Version tanzbar, neue Harmonien, Geigen drauf, also es neue Gospelchöre und ein Song, der, und das ist das Schöne an Musik, wenn ein Song gut ist, ist er gut. Den könntest du wahrscheinlich mit akustischer Gitarre am Lagerfeuer singen, mit 3000 Mann Gospelchöre, egal was, der Song bleibt gut.
Und an dieser Stelle folgt jetzt unsere Musikempfehlung. Und sie passt hervorragend in diese Folge. Wisst ihr noch, was passierte, nachdem Prince mit Purple Rain die Welt erobert hatte? Alle erwarteten den nächsten großen Pop-Hit. Stattdessen lieferte er Around the World in a Day. Ein psychedelisches Meisterwerk. Und das ganz ohne Vorankündigung oder Leadsingle. Jetzt, 40 Jahre später, könnt ihr dieses ikonische Album völlig neu erleben. NPG Records und Warner Records veröffentlichen eine spektakuläre Jubiläumsedition. Das Album wurde zum allerersten Mal vom legendären Bernie Grundman remastered und erschien am 21. November auf CD, Vinyl und als Deluxe Edition mit seltenen B-Seiten und Extended Versions, inklusive der fast 22-minütigen Version von America, die ihr so noch nie auf CD gehört habt. Und für alle Vinyl-Junkies gibt es ein absolutes Highlight zum Record Store Day Black Friday am 28. November. Die Around the World in a Day Single Box. Das ist eine streng limitierte Box mit 5 7-Inch Singles auf farbigem Vinyl. Mit dabei sind Klassiker wie Raspberry Barrett und Pop Life, sowie die rare Version von For the Tears in Your Eyes. Also, taucht ein in die psychedelische Welt von Prince. Das Remaster gibt's seit dem 21. November, die exklusive Singlebox seit dem 28. November. Viel Spaß mit dem psychedelischen Prince. Alle Infos findet ihr natürlich unter prince.com. Das war unser Musiktipp.
An wie vielen Projekten arbeitest du eigentlich gleichzeitig so?
Mittlerweile eine Menge, weil, also ich nenne es immer so ein bisschen saisonales Arbeiten, das hält mich auch frisch, ja, weil ich aber ich glaube nicht, dass ich schnell irgendwie gelangweilt bin, aber ich merke dann irgendwie schon, also zum Beispiel Alben produzieren fällt mir mittlerweile echt schwer. Ich sag so, ey, gib mir 2, 3 Nummern, da gebe ich mein Bestes, aber jetzt so mit 16 Nummern und so, dann hole ich schon, ich supervise das gerne, aber ich hole dann schon Kollegen rein, die mir dann helfen oder Kolleginnen. Und aber ich schiebe immer gerne Sachen an. Und dann gucken, wird das was, wird das nichts? Irgendwie, oder kann man sein Netzwerk irgendwo weitergeben und so. Also es macht mir einen tierischen Spaß.
Also du hast immer ganz viel am Rumfliegen.
Genau, ja.
Gibt es denn irgendjemanden, wo du sagst, so wie Madonna, du hast gerade geschildert, wie glücklich du warst, dass es dann freigegeben wurde. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da würde ich auch gern nochmal?
Also gute Frage. Ich bin natürlich, wie wir alle, Musikfan. Und ich weiß auch, dass gerade die großen alten Künstler irgendwie, die sterben natürlich irgendwann auch weg. Also da muss man auch irgendwie gucken, wenn man da was machen will. Aber ich bin da eigentlich sehr, sehr offen. Und ich merke mittlerweile für mich, also klar liegt mir so, mir liegen tolle Stimmen, ich arbeite gerne mit denen, aber ich habe für mich so ein bisschen entdeckt, dieses nicht Offensichtliche. Ja, dass du auch mit Leuten arbeitest, wo diese, also damals Tom Jones, also hätte ich ja selber auch nicht gedacht, aber hätte niemand gedacht. Ich komme ja im Prinzip so aus der Dance-Music und auch Underground, immer cool. Und auf einmal machst du dann so ein Pop-Ding mit, ne? Und das hat mich selber überrascht, aber auch alle Leute da draußen. Mhm. Und ich mag das so ein bisschen als Instrument.
Aber es war jetzt nicht nur ein Pop-Ding, ja? War schon Pop-Ding mit Attitude.
Also definitiv, aber ich habe damit ja selber nicht gerechnet. Ich habe gesagt, die Nummer ist geil, das macht alles Sinn irgendwie. Und ich habe tatsächlich einen guten Freund, der eine große Plattenfirma leitet und der gesagt hat, ey, ich gratuliere dir hier, Nummer 1 England, keine Ahnung. Aber das war das Ende deiner Coolness. Oh. Und das hat mir so eine Angst gemacht in dem Moment, weil man ja irgendwie immer denkt, das ist diese Währung, in der man irgendwie funktionieren muss. Und gerade für diese coolen House-DJs und so. Und ich habe das irgendwann Gott sei Dank gesagt, weißt du was, okay, kurz mal Angst gehabt, aber es ist egal, im Gegenteil, es hat sich eine andere Tür geöffnet.
Ja.
Und auf einmal und bist du in einer ganz anderen Sphäre unterwegs und kannst auch mit solchen Leuten arbeiten. Aber 5 Minuten habe ich Angst gehabt.
So, aber wir hören jetzt keine Namen von dir mehr.
Diplom.
Wann gehst du in die Politik?
Ich interessiere mich immer mehr für Politik, Gott sei Dank. Ich habe natürlich Befürchtung, ich glaube, du kannst lokal ganz viel machen.
Ja.
Ob du in der Politik bist oder nicht, ich glaube, da kann man ganz viel bewegen und das hoffe ich, dass ich das so ein bisschen in Hannover hinkriege irgendwie. Meine Angst ist, wenn ich mich da wirklich irgendwie irgendwann ernsthaft für noch mehr interessieren würde, dass es mir einfach noch mehr Zeit von der Musik klaut.
Das würde ich dir jetzt schon mal unterschreiben, dass das so wäre. Ja, und ist dann so, verlierst du deine Passion und dann?
Definitiv. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass gerade auch Leute sagen, ey, das ist ein Typ irgendwie, da haben wir vielleicht, das ist einer von uns oder wie auch immer, das fehlt ja in der Politik.
So, jetzt freuen wir uns aber erstmal auf die David Bowie-Nummer und auf die Madonna-Nummer.
Yes.
Ja, und danach kannst du ja vielleicht nochmal ein bisschen Politik machen. Ja? Wir hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß gehabt habt mit uns.
Genau. Was für ein schöner Rahmen.
Möchte noch jemand ein Schlückchen haben jetzt hier?
Ja, also ich trinke das hier.
Also wir sagen nochmal Tschüss und
Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Immer schön laut hören, ne?
Ja, immer schön laut. Und ihr hört euch auch alle Songs, die wir heute gespielt haben, nochmal in voller Länge an.
Geil.
Ja? Tschüss.
Ciao.
I wanna take you there in the midnight.
Die Weine, die wir heute getrunken haben, könnt ihr alle im Onlineshop von Feinkost Käfer bestellen. Schaut mal vorbei in der Prinzregentenstraße in München oder bestellt online unter www.käfer-online.de. Und wir sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge von Vinyl und Wein. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Freut euch auf die nächste Episode von Vinyl und Wein. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn ihr vielleicht mal in die alten Episoden reinhört, uns bewertet, liked und Kommentare schickt. Seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Vinyl und Wein.